Das war nicht gerade glanzvoll gestern Abend vom FC Chelsea, oder? 1-0 gegen Al-Hilal aus Riad nur gewonnen.
Naja, denn wegen Corona fehlendem Thomas Tuchel, der wird das am Fernseher sicherlich streckenweise dann genauso ähnlich genervt haben wie Steffen Baumgart, der letzte Auftritt seiner Kölner. Wir erinnern uns an diese fast schon historischen Bilder.
Vor allen Dingen an diesen Hund, der ihn da massiert hat. Ja, ich weiß nicht, ob Tuchel auch so einen Hund hat, aber der hatte sicher auch eine kleine Massage durchaus nötig, aber er hat sich dabei zumindest nicht filmen lassen, wie er den Fernseher angeschrien hat.
Naja, er wird sich aber auch schnell beruhigt haben. Immerhin steht Chelsea im Finale der Clubweltmeisterschaft gegen Palmeiras und ist ja auch Favorit bei den vergangenen 8 Auflagen der Clubweltmeisterschaft, holte immer der Gewinner aus der Champions League den Titel.
Und wir haben gleich aber über einen Außenseiter zu sprechen. Vinzenz Geiger, Überraschungs-Olympiasieger.
Ja, genau. Wir reden über ihn eher später über Sicht.
Genau. Und wir sprechen außerdem noch über die Vor- und Nachteile ablösefreier Wechsel. Fluch oder Segen?
Ja, und über das mögliche Karriereende von Juan Martin del Potro. Guten Morgen. Hier ist Stand jetzt, euer erster Sportpodcast des Tages. Unterstützt wie immer vom Sportinformationsdienst SED. Und ich bin Andreas Wurm.
Und ich bin Malte Asmus.
Darüber spricht heute die Sportwelt.
Stand jetzt.
Die Themen des Tages im ersten Sportpodcast des Tages.
Stand jetzt.
Mit Andreas Wurm und Malte Asmus auf meinsportpodcast.de.
Weißt du, Andreas, was ich mir gestern nach dem Olympiasieg von Vinzenz Geiger in der nordischen Kombination gedacht habe?
Nicht wirklich, aber du wirst es mir sicherlich gleich erzählen.
Ja, du kennst mich zu gut. Ich kann es nicht für mich behalten, natürlich. Also ich habe mir gedacht, es gibt 3 Arten von Olympiasiegen. Also zum einen die Olympiasiege, die so hingenommen werden und an denen es einfach nichts zu rütteln gibt, weil die Sieger einfach so dominant waren und eigentlich auch so vorhersehbar waren, wie vielleicht auch der deutsche Doppelsitzer im Rodeln gestern. Aber es gibt auch die Medaillen, die Goldmedaillen, über die auch Jahrzehnte später immer in Verbindung mit einem Ja-Aber gesprochen wird.
Naja, ich verstehe, du meinst zum Beispiel die Goldmedaillen zum Beispiel von Moskau 1980 oder Los Angeles, denen immer so ein bisschen das Stigma der Minderwertigkeit im ein bisschen hochtrabend, aber so die Minderwertigkeit anheftet, weil es ja quasi der halbe Westen ferngeblieben ist und dann 4 Jahre später der Ostblock dann die Gegenboykottierung dann vollzogen hat.
Ja, genau. Oder der Australier Stephen Bradbury im Short Track 2002, der war eigentlich letzter in diesem Finale, aber holte trotzdem Gold, weil alle anderen vor ihm dann gestürzt waren. Also unverhofft kommt dann oft. Und es gibt die, bei denen man später immer in Verbindung mit einem und trotzdem spricht. Das ist die nächste Kategorie von Olympiasiegern.
Ja, da fällt mir einer ein, den wir hier auch schon in Stand jetzt häufig besprochen haben. Der legendäre Goldritt von Hans-Günther Winkler 1956, der ja quasi im Schmerzdelirium auf Haller sich gerade noch so drauf fiel. Oder die legendäre Brücke von Pasquale Passarelli im Ringen 1984. Oder Matthias Steiner, wir erinnern uns an 2008, kurz nach dem Unfalltod seiner Frau.
Ja, genau, das sind diese sportlichen Heldentaten, wo eigentlich völlig egal war und ist, ob da 1, 2 oder 3 Kontrahenten gefehlt haben.
Ja, und wie würdest du denn jetzt den Olympiasieg, weil wir ihn ja gerade schon auch angesprochen haben, von Vinzenz Geiger einordnen? Bei dessen Olympiasieg in der nordischen Kombination fehlten ja eigentlich auch gleich 4 Topstars, darunter eben Erik Frenzel und Markus Rieber wegen Corona. Ist das denn auch so ein Ja-Aber-Sieg oder vielleicht nicht?
Vordergründig ja, irgendwie schon, das stimmt, aber letztlich schmälert dieses Fehlen ja irgendwie Geigers Triumph trotzdem nicht, denn der hatte ja trotzdem einen ganz, ganz schwierigen Weg auch hinter sich gebracht. Ne? Da musste er durch diese Tage der Ungewissheit und des Zweifelns durch diese Schikanen auch der Corona-Isolation, denn er war ja eine dieser ominösen Figuren, also dieser ominös beliebten Close Contacts, wie es so schön heißt, der musste ja deshalb sich auch eben in Quarantäne begeben, weil er eben mit Erik Frenzel ein bisschen zusammengesteckt hatte und sehr eng zusammengesteckt hatte und da war man sich nicht sicher, ist der eben auch infiziert oder nicht, aber diese Ungewissheit und diese Isolation, die hat er super weggesteckt und das alles dann irgendwie in seine Leistung reinpacken können, hat sich Gold geholt. Also das war für mich so eine Heldentat, bei der wirklich einfach völlig egal ist, ob da jemand fehlte oder nicht. Das war einfach richtig stark und ein richtig toller Olympiasieg.
Stand jetzt aktuell.
Gucken wir mal auf die Transfersituation im Fußball. Also im Sommer, da wird es ja aller Voraussicht nach wahrscheinlich so viele ablösefreie Wechsel wie noch nie geben in der Bundesliga. Bei knapp 100 Profis laufen Verträge aus. Die könnten Stand jetzt dann also ablösefrei gehen und das wird, wenn es denn so kommt, aber auf jeden Fall in den Fällen, wo es so kommt, für ein bisschen Aufregung sorgen. Kleinen Vorgeschmack, was man dann an Aufregung so erleben kann, das haben wir ja jetzt schon bekommen, als Niklas Süle verkündet hat, dass er eben ablösefrei von Bayern zu Dortmund wechselt.
Naja, und die Branche scheint da sehr gespalten, was die Bewertung dieser ablösenfreie Wechsel angeht. Die einen, wie Bayern Münchens Vorstand Oliver Kahn zum Beispiel, sehen in ablösefreien Transfers auch eine Chance. Andere, wie zum Beispiel Ralf Hasenhüttl aus Southampton, bezeichnet sie als ernstes Problem, als Risiko, Chance, Fluch, Segen. Was meinst du, was ist es?
Ja, gucken wir uns die Argumente der Befürworter und Gegner, die du ja schon genannt hast, einfach mal an. Also Olli Kahn, der kann das ja als Bayern-Boss ganz gut beurteilen. Die Bayern haben ja in der jüngsten Vergangenheit gleich einige Spieler mal ablösefrei ziehen lassen müssen. Im Grunde eine gesamte Viererkette. Süle, Alaba, Boateng, Martinez, ne? Also alles Abwehrspieler, haben ja alle für lau quasi den Verein verlassen. Und Kahn hat gesagt, da müsse man als Verein aber mit umgehen können. Und es treffe aus seiner Sicht ja auch alle irgendwie gleich. PSG hat er als Beispiel angeführt, da ist es ja auch so. Da wird ja wohl Kylian Mbappé demnächst ablösefrei verlustig gehen. Und der ist ja nur noch ein bisschen mehr wert wahrscheinlich als Süle. Aber Kahn hat gesagt, weil es eben alle trifft, dass es auch Chancen bietet, vielleicht auch für Bayern günstig an gute Spieler ranzukommen. Er hat ja gesagt, Bayern ist eine gute Adresse. Da kann das eben auch sein, dass wir da auch mal so einen ablösefreien Spieler dann einfach ziehen. Oton Kahn. Im Idealfall könnte es also, wie er sagt, ein Nullsummenspiel werden und da denkt er sicherlich schon an Antonio Rüdiger oder Andreas Christensen, ja beide ablösefrei bei Chelsea auf dem Sprung. Die wären natürlich dann so ein Nullsummenspiel als Ersatz für Süle.
Naja, und Ralf Hasenhüttl, der sieht das komplett anders. Der hat damit ein Riesenproblem, weil seiner Meinung nach dieses Geld dem Fußball verloren gehe. Im Kicker sagte er, es mache Schule, Verträge auslaufen zu lassen, um sie dann statt Ablösesummen für ein Handgeld aufteilen zu können. Ja, also keine Ablöse für den Verein, aber das Geld, das dafür sowieso in die Hand genommen wird, bekommt man dann als Handgeld. Und er nennt auch da ein Beispiel. Wenn wir einen Spieler für 20 Millionen verpflichten und der nach 4 Jahren nicht verlängert, sondern für lau weiterziehen will, dann muss ich rückblickend die 20 Millionen aufs Gehalt draufrechnen. Für Vereine wie uns ist das sowas wie eine Katastrophe.
Vereine wie uns, also das meint dann kleinere Clubs, natürlich nicht so finanzkräftige, wie zum Beispiel in der Bundesliga auch Greuther Fürth, deren Manager Rashid Assouzi, der macht sich auch aufgrund solcher Entwicklung Sorgen, hat er in der Sportbild erzählt, wenn die größeren Vereine keine Transfererlöse haben, kaufen sie auch keine Spieler von uns, hat Assouzi gesagt, damit wird das Problem dann nach unten durchgereicht, heißt also ein Verein wie Fürth lebt natürlich davon, gut ausgebildete Jungprofis mit Gewinn an, ja, Vereine weiter zu verkaufen, die finanziell ein bisschen besser gestellt sind. Und dieses Geschäftsmodell, ja, das ist dann bei Fürth in Gefahr, aber ja nicht nur da.
Ja, und um zu verhindern, dass das eben so weiter durchgeführt wird, also müsste man künftig viel früher mit Stars verlängern beziehungsweise in die Verhandlungen treten. Bleiben wir mal beim Beispiel des FC Bayern. Da müssen jetzt mit Thomas Müller, mit Manuel Neuer, mit Robert Lewandowski, mit Serge Gnabry Nägel mit Köpfen gemacht werden. Die sind nämlich alle 2023 bis dahin nur gebunden, aber danach eben dann auch ablösefrei.
Ja, man muss aufpassen, dass da nicht noch ein weiterer Ablösefreier dazukommt. Corentin Tolisso zum Beispiel, der kostete einst ja mal 41 Millionen, aber könnte jetzt im Sommer auch schon mal wieder abhauen. Also der Abschied ist ja nicht unwahrscheinlich und da wäre der auch ablösefrei zu haben. Und das wäre natürlich dann auch, gerade in Corona-Zeiten, für die Bayern dann auch ein kleiner finanzieller Verlust.
Top und Flop.
Und sicherlich auch ein Flop, aber Top des Tages ist heute das Rekordpreisgeld von 2 Millionen Dollar, mit dem die Tischtennis-Weltelite im März zur Premiere eines Grand Smash-Turniers nach Singapur gelockt werden soll oder gelockt wird sogar, weil das steht ja schon fest. Grand Smash-Turniere, die sollen analog zu den 4 Tennis-Grand Slams die wichtigsten Wettbewerbe neben Olympiaturnieren im Tischtennis werden. Das Problem dabei ist nur, es steht bisher nur fest, dass so ein Turnier in Singapur stattfinden wird. Weitere Turnierschauplätze und Termine gibt's noch nicht. Also der Zahltag könnte einmalig sein, aber für die Tischtennis-Elite natürlich ein warmer Regen.
Flop des Tages sind die Anhänger für Dynamo von Dynamo Dresden. Wegen deren Fehlverhalten muss der Verein jetzt nämlich 60.000 Euro Strafe zahlen, weil sie während des Spiels bei Schalke 04, das war am 23. Oktober, Ordner tätlich angegriffen und zum Teil auch schwerst verletzt haben.
Stand jetzt aktuell.
In der Nacht zu gestern, da ist eine große In der Nacht zu gestern ist eine große Tenniskarriere ihrem Ende ein Stück näher gekommen. Eine Karriere, ja, die eigentlich noch viel größer hätte sein müssen, als sie tatsächlich war, wenn sie nicht immer wieder von Verletzungen unterbrochen worden wäre.
Juan Martín del Potro, der sanfte Riese, verließ wahrscheinlich zum letzten Mal den Platz als Profi. Mit 33 Jahren, das ist sehr, sehr früh, muss man sagen, nachdem er ja nach einem Kniescheibenbruch fast 3 Jahre nicht mehr professionell gespielt hat. Und er verlor jetzt beim Sandplatzturnier in Buenos Aires gegen Federico Del Bonis mit 1:6 und 3:6.
Der Turm von Tandil, so nennt man ihn auch, dem kamen vor seinem letzten Aufschlagspiel bei diesem Match dann noch auf dem Platz die Tränen und er sagte das hier hinterher.
Lo superó y ver la cancha como la vi.
Den Court noch einmal so zu sehen, wie ich es heute getan habe mit diesem Publikum, das ist schon wirklich der beste Preis, den man kriegen kann am Ende einer solchen Phase.
Terminar esta etapa.
Der Porto hat viel gewonnen, die US Open 2009, Olympia-Bronze 2012 und Silber 2016, den Davis Cup 2016. Wow, das ist mal eine Vita, aber nicht nur die Kniescheibe machte ihm Probleme, auch immer wieder das Handgelenk, das Knie überhaupt. Also, und dem gilt jetzt insgesamt seine Hauptsorge.
Ich habe gespielt und jetzt ist es vorbei. Ich habe einen Endpunkt heute gesetzt. Jetzt muss ich erstmal mein Knie wieder so weit auf Strecke bringen, dass ich dann auch ohne Schmerzen weiterleben kann. Und das wird dann ohne Tennis sein, weil das passt einfach nicht zusammen, das Knie und Tennis. Und ich habe schon so viel leiden müssen. Und deshalb ist auch erstmal fraglich, wie es auf Delpos Abschiedsturnier jetzt weitergeht. Also zumindest steht wohl fest, dass dieses Match in Buenos Aires erstmal das letzte, zumindest auf heimischem Boden in Argentinien für ihn war.
Ja, und ob er in kommende Woche in Rio de Janeiro antreten wird, hat er schon vor seinem Comeback komplett offen gelassen. Darüber denkt er jetzt in dieser Woche nach. Ursprünglich hatte er ja so eine Abschiedstour durch Südamerikas Turniere machen wollen.
Ich muss sagen, ob mit oder ohne Rio, ich werde jetzt eine Pause machen und ich werde andere Prioritäten jetzt im Leben dann einfach auch setzen, damit ich weniger Schmerzen habe, um dann eben nicht mehr so viel leiden zu müssen wie beim Tennis.
Heute in der Sportgeschichte.
Heute vor 26 Jahren wollte ein Mann die Ehre der Menschheit gegen eine Maschine verteidigen. Der damalige Schachweltmeister Garry Kasparov, der war angetreten gegen einen Computer, den eigens dafür hergestellten Supercomputer Deep Blue. Und er verlor gleich die erste Partie am 19. Februar 1996.
Nur 37 Züge dauerte es, ehe Kasparov aufgeben musste. Deep Blue spielte weiß und bezwang die sizilianische Verteidigung von Kasparov. Das war ein wirklich historischer Moment, denn es war die erste Niederlage eines Menschen gegen einen Schachcomputer unter klassischen Turnierbedingungen mit Bedenkzeit.
Aber die Niederlage war ja noch nicht das Ende für Kasparov. Das Duell ging ja über 6 Partien und der Weltmeister kam auch zurück und gewann am Ende mit 4:2.
Ja, allerdings sollte es dann auch noch eine Revanche geben. Ein Jahr später, da gewann dann wieder Deep Blue. Nochmal hochgerüstet von IBM mit noch mehr Rechnerpower, sodass der Computer bis zu, Achtung, 200 Millionen Stellungen innerhalb einer Sekunde berechnen konnte. Und dadurch wurde er schlicht und ergreifend übermächtig.
Und Kasparov verlor dann das zweite Duell mit 2,5 zu 3,5. Für die Entwickler von Systemen künstlicher Intelligenz war das natürlich ein Meilenstein. Für Kasparov aber eine Niederlage, die ihn noch 20 Jahre lang sehr hartnäckig beschäftigt haben soll. Das hat ihn richtig, richtig geärgert.
Stand jetzt aktuell.
Über den Olympiasieg von Kombinierer Vinzenz Geiger haben wir ja schon gesprochen. Jetzt darf er auch nochmal selber sprechen, natürlich über seinen Olympiasieg, aber auch über die schwierige Vorbereitung während der Corona-Isolation.
Wie lange wird es denn dauern, bis Sie diesen Olympiasieg realisiert haben? kam ja doch sehr überraschend.
Ich glaube, ziemlich lange. Also es war ja wirklich, also ich hätte es mir nie erträumt nach dem Sprung.
Und vor allem dieser Olympiasieg kam ja nach denkbar schweren Tagen zustande. Inwiefern hat sich denn diese Isolation auf Ihre Motivation ausgewirkt? Wie schwierig war es denn heute, nach diesen ganzen vorherigen Ereignissen an den Start zu gehen?
Ja, ich glaube, Olympische Spiele hat man immer genug Motivation. Aber klar, es waren wirklich beschissene Tage. Aber ich war überhaupt schon glücklich, dass ich starten kann, dass es alles so gelaufen ist, wie es gelaufen ist. Und ja, ich glaube, jetzt darf ich mich nicht beschweren.
Und nach dem Springen, haben Sie da erwartet, dass Sie am Ende aufs Podest kommen werden?
Also dran glaubt habe ich wirklich nicht. Ich habe so ein, man muss sich ja irgendwie motivieren noch vor so einem Lauf. Ich habe mir schon so eingeredet, ja, vielleicht ist noch eine Medaille drin, so Bronze könnte vielleicht noch drin sein, aber Gold niemals.
Da hatten ja viele das Ergebnis des Rennens eigentlich schon abgeschrieben. Dann gab es diese Attacke, die Sie da geritten haben. Haben Sie sich das vorher schon als Taktik so zurechtgelegt?
Ich habe es erst ganz, wo ich über Ziellinie gefahren bin, realisiert. Meine Taktik war, dass ich die Lücke zum Norweger Graberg schließe und dann da mit der Gruppe mitlaufen kann, weil da sehr starke Läufer dabei waren. Und dann mal schauen, was hinten raus geht. Und es ging einiges.
Jetzt sind die Kombinierer ja quasi eine Medaillenbank, dominieren ja regelmäßig bei den Olympischen Spielen. Geht es hier in Peking so weiter?
Ja, also mit so einem Sieg startet es sich natürlich leichter. Aber ich weiß, dass ich ein paar Baustellen auf der Schanze habe und da muss ich dran arbeiten und dann freue ich mich, wenn es wieder losgeht.
Das bringt der Sporttag. Stand jetzt.
Gold für Johannes Ludwig, Gold für Nathalie Geisenberger, Gold für die Doppelsitzer Tobias Wendel und Tobias Alt. Und jetzt soll also im vierten und letzten Rodelwettbewerb nochmal Gold her. Und zwar im Teamwettbewerb.
Dabei geht's für Geisenberger, Wendel und Alt ab 14.30 Uhr um den jeweils sechsten Olympiasieg. Und das wäre deutscher Rekord für Winterolympioniken.
Im Eishockey startet die deutsche Mannschaft 4 Jahre nach dem Silbercoup von Pyeongchang ins Turnier gleich gegen einen ziemlich harten Brocken, gegen Rekordsieger Kanada. 14.10 Uhr geht's da los.
Und das Sportradio Deutschland hält es euch natürlich, uns und euch, ganz aktuell auf dem Laufenden. Alle 15 Minuten gibt es News und ganz viele Experten aus unserem meinsportpodcast.de-Universum hört ihr da auch im Webstream auf sportradio-deutschland.de oder über DAB+.
Und wir sind morgen früh wieder an eurer Seite, in eurem Ohr, in eurem Autoradio, wo auch immer ihr uns gerne hören wollt. Ab 7.07 Uhr im Podcatcher eurer Wahl und auf meinsportpodcast.de.
Und da haben wir Sport für die Ohren für euch rund um die Uhr. Einfach mal durchklicken. Bis morgen. Gruß und Kuss von
Andreas Wurm
und Malte Asmus. Und nicht vergessen, Flair der Ringe am Nachmittag. Natürlich wieder reinhören. Dann habt ihr alles zu Olympia ganz kompakt zusammengefasst.
Kurz nach 16 Uhr, ne? Also das ist richtig. Ein Termin für mich jeden Tag. Ja, ich absolut. Kann ja die ganze Zeit nicht Olympia gucken. Muss man ab und zu mal ja auch was arbeiten. Und danke, dass ihr uns da immer so gut auf dem Laufenden haltet. Einmal gehört, weißt immer alles Bescheid. Ist gut so.
Dir hat dieser Podcast gefallen? Dann klicke jetzt auf Abonnieren und empfehle ihn weiter. Bleib immer auf dem Laufenden und folge uns bei Twitter, Instagram und Facebook. Mehr Podcasts aus der weiten Welt des Sports findest du auf meinsportpodcast.de.